Heute kein Geschichtsunterricht. Das nächste Mal. Ich freue mich mal, wenn ich zu Ihnen kommen kann, zu euch kommen kann. Ein Unglück kommt selten allein. Manchmal gibt es Tage, da geht alles schief. Und dann sagen wir Menschen, es war eben Schicksal. Eine Familie kauft sich ein neues Auto. Sie wollen das neue Auto direkt im Werk abholen und machen sich schon früh auf den Weg. Der Vater freut sich auf den tollen Wagen. Die Mutter freut sich auf den Einkaufsbummel, der geplant ist. Und die Kinder freuen sich auf den Besuch des Safari-Parkes. Das ist alles an diesem Tag geplant. Zunächst geht alles ganz glatt. Das neue Auto ist wunderbar, die Einkäufe waren günstig und nun sind sie im Safari-Park. In diesem riesigen Tierpark laufen die wilden Tiere frei herum und die Menschen sind zur Abwechslung mal in ihren Blechkisten eingesperrt. Langsam fahren sie durchs Elefantengehege. Es ist heiß. Die Kinder lassen die Scheibe runter. Das geht bei diesem neuen Wagen wie der Blitz. Und so können sie die Elefanten noch besser sehen. Ja, sie wollen sich sogar angreifen. Eine Elefantendame steckt neugierig ihren Rüssel ins Auto. Da bekommen die Kinder plötzlich Angst. Der Vater drückt schnell auf den Wagenheber. Die Scheibe saust nach oben und klemmt den Elefantenrüssel ein. Jetzt bekommt der Elefant Ärger und drückt vor Wut mit seinem massigen Körper die ganze Seite des neuen Autos ein. Die Kinder schreien, das Auto wäre bald umgekippt. Der Vater schimpft, die Mutter weint. Fluchtartig verlassen sie das Gehege und müssen nun zur Kenntnis nehmen, dass die Safari-Park-Verwaltung für den Schaden nicht aufkommt, weil überall Hinweisschilder stehen, dass man die Scheiben nicht herunterlassen soll. Man muss sich also zunächst beruhigen. Die Familie kehrt in ein Gasthaus ein und bei gutem Essen und mit einigen kühlen Bier für den Vater beruhigt man sich allmählich wieder. Naja, da ist ja letztendlich noch die Kaskoversicherung. Und die wird den Schaden schon bezahlen. Auf der Heimfahrt mit ihrem zerbeulten Wagen geraten sie zu allem Unglück noch in einen Stau, an dessen Ende mehrere Wagen aufeinander gefahren sind. Der Fahrer kann gerade noch bremsen und kommt direkt hinter dem letzten verunfallten Wagen zum Stehen. Die Polizei trifft ein und nimmt die Schäden auf. Die Beamten wollen den Wagen unserer Familie mit einbeziehen. Der Vater bestreitet, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Der Beamte weist auf das demolierte Auto. Der Vater, das hat ein Elefant getan. Darauf holt der Beamte sofort das bestimmte Röhrchen. Und siehe da, er hatte zu viel Alkohol im Blut. Damit ist der Führerschein erst mal weg und die Familie muss nach endlosen Schwierigkeiten schließlich mit der Bahn nach Hause fahren. Ein Unglück kommt selten allein. Es war eben alles Schicksal. In einer Berliner Gemäldegalerie hängt ein Bild, das zu unserem heutigen Thema passt. Auf diesem Bild sieht man einen Riesen, einen mächtigen Mann. Er hat seine Arme zu einem Ring zusammengeschlossen und in seinen Armen zappelt ein kleines Menschlein. Und man kann auf den ersten Blick erkennen, dass er sich nicht daraus befreien kann. Der Riese hat seine Muskeln gespannt und seine Arme immer enger zusammenzuschließen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Menschlein an der Brust des Riesen zerquetscht sein wird. Unter dem Bild steht ein Wort, Schicksal. Sehen wir unser Leben auch so? Es ist eben alles Schicksal. Da kann man nichts machen. Glück und Unglück kommen und gehen, das kann man nicht beeinflussen. Manche Menschen meinen, weil sie gerade in diesem Sternbild geboren sind, haben sie immer Pech. Andere schieben ihr mühevolles Leben auf ihre Erbanlagen und wieder andere suchen die Schuld bei ihren Eltern und meinen, das ist ihr Schicksal, dass sie so ein Elternhaus hatten. Jeder macht irgendwie jemand verantwortlich für das Schicksal, das ihn getroffen hat oder gerade widerfährt. Aber die meisten Menschen sind der Meinung, Schicksal bleibt Schicksal, da kann man nichts machen. Man will das Schicksal zwar wenden und dafür tut man auch etwas. Da wird das Horoskop befragt, andere gehen zur Wahrsagerin, da werden die Karten gelegt und die lügen ja bekanntlich nie. Und so versucht man herauszubekommen, was einem demnächst passieren könnte, um vielleicht doch noch auf diesem oder jenem Weg dem Schicksal zu entgehen. Auf alle Fälle will man aber das Glück beim Schopf greifen. Aber eines Tages merkt man dann doch, dass das alles keinen Zweck hat und ergibt sich mehr oder weniger resigniert der Macht des Schicksals. Ist das wirklich so? Muss das so sein? Sind wir hoffnungslos diesem Schicksal ausgeliefert? Von der Geburt bis zum Tod? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt eigentlich dasselbe, nämlich das, was das Leben in seiner harten Realität zu bestätigen scheint. Da liegt ein gelähmter Mann, 38 Jahre lang am Teich von Bethesda, und nichts passiert. Da ist eine einsame Witwe, die viele Nächte um ihren Sohn betet, der sehr krank ist, und dann stirbt er doch. Mutter und Vater beten um Genesung ihrer kranken Tochter, doch das Mädchen wird nicht gesund. Und als Jesus kommt, ist es bereits gestorben. Zwei Schwestern bangen um das Leben ihres Bruders Lazarus. Sie schicken eine Nachricht an seinen besten Freund, aber der kommt nicht. Und dann stirbt ihr geliebter Bruder. Also doch alles Schicksal. Wir Menschen sind von diesen Mächten des Unglücks, der Krankheit und des Leides und des Todes eingeschlossen und können uns nicht selbst befreien. Das wird auch in unserer heutigen Geschichte deutlich. Da liegt ein Mann zu Füßen Jesu, wahrscheinlich noch in den besten Jahren. Er ist völlig hilflos seinem Schicksal ausgeliefert. Eigentlich ist er dazu berufen, seine Familie zu versorgen. Aber er muss selbst versorgt werden. Vier Freunde hatten ihn auf seiner Trage mit Seilen vom Dach des Hauses, in dem der Sohn Gottes predigte, direkt vor die Füße Jesu gelegt. Eigentlich wollten sie ihn durch die Tür ins Haus bringen. Aber die Zuhörer haben nicht Platz gemacht, ganz im Gegenteil. Sie standen mit dem Rücken zu diesem Leid, das sie gar nicht oder kaum berührte. Sie wussten zwar mit Sicherheit, was der Gelähmte alles versucht hatte, um sein Schicksal zu wenden. Umsonst, keiner machte Platz. Das ist die Frage an uns. Ist das in unseren Gemeinden manchmal nicht so ähnlich? Wir stehen mit dem Rücken zu den anderen, zu denen, die da draußen sind, und deren Schicksal berührt uns eigentlich nicht so sehr. Aber wir brauchen vor dem Gelähmten auf seiner Trage, in seiner bedauernswerten Lage, nur einen einzigen Augenblick Stille zu werden und nachzudenken. Und dann werden wir wissen, wie viele Schicksalsgenossen dieser Mann hat. In diesem gelähmten Menschen ist unser aller Erdennot abgebildet. Das ist das große Herd der Kranken und Siechen. Das sind die Menschen mit Behinderung, das sind die Obdachlosen und Heimatlosen. Das sind die Hungernden in den Slums dieser Welt. Das sind die Langzeitarbeitslosen, die Suchtgebundenen. Das sind die alleingebliebenen Kinder, 50 Millionen in dieser Welt. Das sind die Alten und Einsamen in den Pflegeheimen. Das sind die Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, dass sich ihr Leben noch einmal zum Guten wenden könnte. Die Flüchtlinge. Das sind die Menschen, denen im Leben alles schiefgegangen ist und die zuletzt noch mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Sie alle haben sich mit ihrem vermeintlichen Schicksal abgefunden. In dem entscheidenden Punkt gleichen wir alle dem gelähmten Mann auf seiner Trage. Wir möchten rüstig sein und unbeschwert durchs Leben gehen und spüren doch immer wieder, wie uns Grenzen gesetzt werden. Grenzen, die uns einengen, einschließen, traurig und hilflos machen. Wir möchten unser Leben endlos verlängern und gehen doch unaufhaltsam dem Augenblick entgegen, in dem man uns im wahrsten Sinne des Wortes auf die Bahre legt. Leistungsfähigkeit, ewige Jugend, Vitalität, Gesundheit, Wohlstand, das sind Wunschträume. 37 Millionen Euro im Checkpoint. Einer hat ihn geknackt. Wissen Sie, wie die Chancen sind? 1 zu 140 Millionen. So kommt der Augenblick, wo unsere Kraft nachlässt, wo Jugend und Schönheit vergangen sind. Da nützt uns dann auch kein Make-up mehr. Das Gesetz des Alterns und Krankwerdens lässt sich nicht aufheben. Du kannst deinem Schicksal nicht entrinnen. Können wir es wirklich nicht? Können wir wirklich nichts tun? Oh doch. Wir können zunächst einmal etwas für andere tun. Und das ist der erste Teil meiner Wortverkündigung. Wie ein Lauffeuer hatte es sich herumgesprochen, Jesus hält sich in einem Haus in Kapernaum auf. Diese Botschaft hat die Bewohner der Stadt und der umliegenden Dörfer zum Laufen gebracht. Sie drängen zu Jesus, doch der Raum in dem Haus ist viel zu klein und so stehen sie im Hof und auf der Straße. Bei uns dürfte das umgekehrt sein. Wir haben genügend Raum in unseren Kirchen, in unseren Gemeinderäumen, aber die Menschen fehlen. Ach, wenn das heute auch noch so wäre, dass die Menschen zu Jesu drängen, dass sie laufen und keine Mühe scheuen, um zu ihm zu kommen, denn es geht ja um ihr Schicksal. Für vier Männer und ihren kranken Freund waren die vielen Menschen um Jesus aber doch ein Problem. Sie wollten ihren Freund zu ihm bringen, aber der Hauseingang war mit Menschen verstopft, total verstopft und keiner wollte weichen. Doch Probleme sind nicht dazu da, um vor ihnen zu kapitulieren oder endlos über sie zu diskutieren, sondern um sie zu lösen. Es wird aber immer in unserem Leben immer ein Problem bleiben, ob wir in einem Hindernis Gottes Nein sehen oder aber eine Herausforderung zu einem vertieften Glauben. Die vier Freunde entschlossen sich jedenfalls zu einer neuen, sogar sehr kühnen Idee. Oh ja, wir könnten viel tun, um das Schicksal unserer Brüder und Schwestern zu lindern, zu erleichtern. Das Wichtigste und das Einfachste, was wir tun könnten, ist, dass wir uns berühren lassen von dem fremden Leid. Dass wir mitleiden, und zwar so mitleiden, wie wenn uns dasselbe Leid widerfahren könnte. Ich muss mich immer wieder mal ab und zu an meine Studien erinnern. Ich hatte ein Praktikum zu absolvieren in Leipzig an der Orthopädischen Universitätsklinik und musste mich um einen Rheuma-Patienten bemühen, einen jungen Mann, vielleicht 22, 23 Jahre, der in allen Gelenken total versteift war. Wenn ich ihn aus dem Bett gehoben habe, lag er auf meinem Arm wie ein Brett vor mir. Und dann habe ich ihn langsam ins Wasser gelegt, habe versucht, seine Gelenke im Wasser zu bewegen. Seine große Hoffnung war, dass ein Chirurg ihm die Hüftgelenke in Beugehaltung versteift, dass er dann wenigstens sitzen kann. Das hat mich berührt. Die vier Freunde hatten eine ungewöhnliche Idee. Ähnliche Ideen müsste man haben, um Menschen auf unübliche Weise in ihrer bedrückenden Lebenssituation, in ihrem Schicksal zu helfen. Die konventionellen Methoden in einem in Anführungsstrichen modernen Sozialhilfestaat, die führen oft nicht zu schneller und wirksamer Hilfe. Da ist die Bürokratie mit einer Flut von Formularen, da ist die personelle Besetzung in den Behinderten- und Altenpflegeheimen, die meistens nur ein 3S-Programm zulässt, nämlich sauber, satt und still. Da sind die fehlenden finanziellen Mittel, die Mittel, die medizinische Hilfe oft nur den Reichen zugänglich macht. Da ist der kranke Nachbar, der vielleicht schon lange auf einen Besuch wartet, oder die alleinerziehende Mutter, die vielleicht einmal ein paar Stunden ausspannen müsste, aber niemand hat, der auf ihr Kind aufpasst. Es gibt unzählige Notlagen in dieser Welt, auch in Deutschland. Und dazu bedarf es unkonventioneller Hilfen und viel Fantasie. Man braucht sich also nicht zu genieren, wenn man eine außergewöhnliche Idee hat, anderen zu helfen, auch wenn man dabei belächelt wird. Die vier Männer auf dem Dach, die das Dach des Hauses abgedeckt haben, sind bestimmt für narrisch gehalten worden und vielleicht sogar beschimpft, sicher beschimpft worden. Das muss überhaupt eine groteske Szene gewesen sein, wie da plötzlich der Lehm von der Decke rieselt und dann ein Mensch herabschwebte. Ich denke, wir Christen können, müssen viel tun. Wir müssen zumindest das tun, was unser Herr uns aufgetragen hat, nämlich Liebe üben gegen jedermann. Das heißt, wir können innerhalb der Grenzen, die uns gezogen sind, etwas tun, um das Schicksal unseres Nächsten zu erleichtern, sie ihre Sorgen und Ängste mitzutragen, regelmäßig den Zehnten geben, damit die Hungernden satt werden, Traurige trösten, Einsame besuchen, am Leid anderer mitfühlen, teilnehmen, Frieden stiften in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, Sterbende in ihrer Not begleiten. Eins können wir allerdings nicht, nämlich das, was die vier Freunde auch nicht kannten. Wir sind nicht Herr über die verderblichen und finsteren Mächte dieser Welt, über Krankheit, Leid, Tod, Sünde und Schuld. Die Bibel bestätigt das und sagt uns, dass wir aus eigener Kraft diese Mächte nicht überwinden können. Gott sei Dank. Es gibt einen, der die Macht des Schicksals zerbrochen hat. Wir hatten gesagt, du kannst dein Schicksal nicht wenden oder ändern. Wir hatten gefragt, können wir wirklich nichts tun? Und wir hatten gesagt, dass wir als Christen viel tun können, um anderen ihr Schicksal zu erleichtern. Und das ist der zweite Teil meiner Predigt. Da liegt dieser gelähmte Mann vom Schicksal hart betroffen, vor Jesu Füßen abgestellt. Und dort liegt er genau richtig. Denn nur dort, nämlich am Kreuz von Golgatha, da ändert sich unser Schicksal. Das ist der einzige Ort, den wir aufsuchen müssen, wenn sich unser Schicksal ändern soll. Jesus Christus ist nämlich unser Schicksal. Wilhelm Busch, der bekannte Evangelist und Jugendpfarrer, hat einmal geschrieben, er kann dein Schicksal wenden, wie du es nie gedacht. Er kann dein Trauern enden in Freude über Nacht. Er kann es wirklich. Aber wie geschieht das? Wie wendet Jesus unser Schicksal? Als Jesus den gelähmten Mann vor sich liegen sieht und den Glauben der Männer sah, die ihn zu ihm gebracht hatten, da sagte er zu ihm merkwürdige Worte. Dir sind deine Sünden vergeben. Worte, die eigentlich mit seiner Krankheit, mit seiner Lähmung überhaupt nichts zu tun hatten. Hab keine Angst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da erhebt sich zunächst die Frage, kann man den Glauben eines Menschen überhaupt sehen? Allerdings, denn der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, ist kein stummer, abstrakter, total verdeckter Glaube, sondern einer, der anpackt, der zupackt. Johann Hinrich Wichern hatte schon 1848 gesagt, der Glaube gehört mir wie die Liebe. Er wollte damit sagen, der Glaube, der in der Liebe nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Das ist kein Glaube. Trotzdem, die Worte Jesu in dieser Situation sind merkwürdig. Das bedrückende Schicksal dieses Mannes, ja, das bestand ja, wie es scheint, in seinem körperlichen Leiden. Und der Kranke bleibt nach diesen trostvollen Worten Jesu auch weiterhin gelähmt auf seiner Trage liegen. Das wird für ihn zunächst eine große Enttäuschung gewesen sein. Er wollte doch wieder gehen können. Aber Jesus weiß allein um die Zusammenhänge von Leib und Seele. Jesus versteht etwas, wir würden heute sagen, von psychosomatischer Medizin. Nie ist nur etwas krank an uns, das geheilt werden muss. Immer sind wir selbst krank. Ein Patient hat gesagt, man hat alles an mir behandelt, nur mich selbst nicht. Nie muss nur etwas geheilt werden, immer müssen wir geheilt werden. Auch und gerade von unserer Schuld. In der Gegenwart Jesu wird immer die ganze Not eines Menschen offenbar, seine leibliche und seine seelische Not. Wobei die seelische Not oft von uns, also von anderen Menschen, nicht erkannt wird. Manche Theologen, die diese Worte ausgelegt haben, vermuten hier einen Zusammenhang von Sünde und Krankheit. Das kann zwar so sein, sowas gibt es. Da trinkt einer jahrzehntelang Alkohol und dann hat er mit 40 Jahren eine Leber zu Hause. Da ist ein Kettenraucher und der bekommt mit 50 Jahren Lungenkrebs. Da führt einer ein sexuell ausschweifendes Leben und eines Tages hat er AIDS. Da befasst sich einer mit okkulten Dingen und eines Tages wird er depressiv und wirft sein Leben weg. Das alles gibt es. Aber ich warne davor, alles Leid, alle Krankheit, alles Schicksal unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Gott hat einmal gesagt, alles, was geschehen ist, habe ich selbst so kommen lassen. Das Wort habe ich in meinem Leben bitter erfahren. Meine Frau wurde im Februar krank mit Rückenschmerzen, ging zum Arzt, der Arzt hat es gespritzt und dann waren die Rückenschmerzen eigentlich ein bisschen erträglicher und dann nochmal gespritzt. Wenn er geröntgt hätte im Februar, hätte er die Metastasen gesehen. Im Oktober, wo sie dann geröntgt wurde, da war es zu spät. Alles, was geschehen ist, habe ich selbst so kommen lassen, sagt Gott. Es ist also wichtig, dass wir fest daran glauben, dass alles, was uns in unserem Leben passiert, Jesus hat so geschehen lassen. Unser Schicksal kommt nicht von ungefähr, sondern Jesus ist unser Schicksal. So wird die Gegenwart Jesu dem gelähmten Mann in dem gelähmten Mann brennend bewusst geworden sein, ich bin ein sündiger Mensch. Die Wegnahme meiner Sünden, die Vergebung meiner Schuld ist zunächst viel wichtiger als meine Heilung. Wir können uns meist nicht vorstellen, was ein schwerkranker Mensch durchmachen muss an Schmerzen und Einsamkeit. Und dennoch ist es zunächst wichtiger, Frieden zu finden mit Gott, die Sündenschuld ablegen zu können und Vergebung der Schuld zu erlangen. Denn damit ändert sich unser Schicksal auf ewig. Lebenskraft, Gesundheit, Schaffenskraft, Glück, das ist zeitlich begrenzt. Ewiges Leben, das ist immer, also unendlich. Und da kommt der Protest. Er kommt von den damals guten Christen, den frommen Pharisäern und Schriftgelehrten. Du, Jesus, du hast kein Recht, Sünden zu vergeben. Du hast keine Vollmacht, Sünden zu vergeben. Darum die Antwort von Jesus. Was ist leichter, einem Menschen die Sünden zu vergeben oder zu sagen, stehe auf, nimm deine Trage und gehe heim? Ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr guten Christen, ihr denkt, ich mache große Worte und lästere Gott. Ihr könnt ja nicht nachprüfen, ob dem Gelähmten wirklich die Sünden vergeben sind. Das ist nicht nachprüfbar. Darum und zuallererst darum sage ich jetzt, steh auf, nimm deine Trage und geh heim. Und dann geschieht das für uns unsichtbare Wunder, auf das ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat zur Vergebung der Sünden, sprach Jesus zu dem Gelähmten. Ich sage dir, stehe auf, nimm deine Trage und gehe heim. Und daraufhin stand der Gelähmte auf, rollte seine Trage zusammen und ging heim. Nichts, aber gar nichts bleibt zurück von seiner Krankheit. In einem Augenblick hat sich das doppelte Schicksal dieses Mannes gewendet. Er wurde an Leib und Seele gesund. Wir lesen das so unbedarft und wahrscheinlich haben wir es auch schon oft gehört. Aber können wir uns überhaupt annähernd vorstellen, was da passiert ist? Ich habe eine Zeit lang in derselben Uniklinik auf einer Station gearbeitet, wo querschnittsgelähmte Patienten behandelt wurden. Das war damals vor der Wende die einzige Station in der ehemaligen DDR, wo diese Menschen behandelt wurden, weil der Professor Matzen einer der fähigsten Orthopäden in Deutschland gewesen ist. Was ich da gesehen habe, verfolgt mich zeitlebens wie ein Trauma. Auf dieser Station lagen nur junge Leute. Junge Leute, die durch ganz simple Unfälle entweder die Halswirbelsäule oder die Lendenwirbelsäule gebrochen hatten und dadurch querschnittsgelähmt geworden sind. Wenn es die Halswirbelsäule war, waren beide Arme noch gelähmt. Wenn es die Lendenwirbelsäule war, dann waren es nur die Beine, in Ansprüche nur die Beine. Da war eine Hausfrau, die hat das Fenster geputzt und ist beim Fensterputzen rausgefallen, hat sich die Lendenwirbelsäule gebrochen. Da war ein Klempner, der hat eine Dachrinne repariert. Nebenan ist ein Birnbaum und er wollte sich eine Birne abpflücken und fiel runter und hat sich die Lendenwirbelsäule gebrochen. Das sind mindestens 6, 7 junge Leute gewesen, die in zu flaches Wasser gesprungen sind und haben sich die Lendenwirbelsäule gebrochen. Das ist ein Trauma, hat mich ein ganzes Leben lang bei meinen vielen Sportunfällen, ich bin viel geritten, begleitet. Es ist ja nicht nur die Lähmung, Harn- und Stuhlinkontinenz und die Kubitus, wenn ihr wisst, was das ist. Da liegt da blanke Knochen frei. Die Leute mussten operativ angefrischt werden, damit überhaupt Heilung zustande kam, weil die Menschen nichts empfinden. Steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Unwahrscheinlich. Unser biblischer Bericht will uns aber noch etwas anderes sagen, nämlich dass es auch anders sein kann. Jesus trennt hier nicht von ungefähr Sündenvergebung und Krankenheilung und vollzieht die Vergebung der Sünden als ersten Heilungsvorgang und die Heilung der Krankheit als zweiten. Jesus setzt damit Prioritäten. Das Wichtigste ist immer die Vergebung der Sünden, die Heilung unserer unsterblichen Seele, weil es in erster Linie um die Frage geht, wo wir die Ewigkeit zubringen werden. Viele Menschen sind vor uns als Kranke, Leidende, Behinderte in die Ewigkeit eingegangen und viele, sehr viele werden als Gesunde, als Reiche, als Mächtige die Ewigkeit dort zubringen, wo Jesus Christus nicht sein wird und das ist die Hölle. Wilhelm Busch hat einmal auf die Frage, wozu leben wir, geantwortet, wir leben, um Gottes Kinder zu werden. Und daraus ergibt sich automatisch die letzte und alles entscheidende Frage, wie wird man ein Kind Gottes? Und darauf gibt es eben nur eine einzige Antwort. Ich muss Jesus zu meinem Schicksal machen. Ich kann also mein Schicksal ändern. Ja, diese Freiheit hat mir Gott eingeräumt. durch die Übergabe meines Lebens, die wir mit dem altmodischen Wort Bekehrung bezeichnen, kann ich mein Schicksal ändern. Ich kann mich aus der Umklammerung dieses Riesen lösen, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, wenn ich Jesus zu meinem Schicksal mache. Dieser Jesus, mein Herr und Heiland, hat am Kreuz von Golgatha den Ring, die Macht des Schicksals, auf ewig zerbrochen. Wenn ich das glauben kann, werde ich auch das andere, das Wunder der Krankenheilung, glauben können. Das größte Wunder ist aber, an Jesus glauben zu können, zu Jesus Vertrauen zu finden, bei Jesus Hoffnung zu schöpfen, in Jesus Frieden zu finden und damit alles von Jesus zu erwarten. Denn Jesus ist unser Schicksal. Amen.